Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Guten Morgen auch von mir. Ich vergesse immer zu sagen, wie ich heiße, deswegen mache ich es direkt am Anfang. Ich heiße Nina. Hi. Sehr gut. Sarah, du hast gesagt, ich soll einen Witz erzählen am Anfang. Ich habe immer irgendwie einen Witz drin, aber ich habe euch auch einen mitgebracht, okay? Also, Google sei Dank. Ein Missionar geht durch die Wüste, begegnet ihm ein ganzes Rudel von Löwen und umringt ihn. Und er betet zu Gott, oh Gott, bitte mach, dass die Löwen sich doch einmal im Leben christlich verhalten. Da setzen die Löwen sich auf ihre Hintertatzen, falten die Pfoten und sagen, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Guten Appetit. Aber wir haben zum Glück keine Löwen. Ich habe euch die Anne mitgebracht. Sag mal, hi Anne. Hi Anne. Anne, das ist eine doofe Frage. Dich in 5 Worten zu beschreiben, da wüsste ich selber nicht, was ich sagen soll. Was ist dein Lieblingsgetränk?
Wasser.
Wasser, okay, das ist noch sehr tame. Was ist das Verrückteste? Nein, das ist die Frage, nehme ich nicht vorweg. Der schönste Urlaubsort, wo du schon mal warst?
Oh, die Frage hast du angekündigt und ich wusste da schon, ich werde keine Antwort haben.
Okay, wo du mal hin möchtest. Ich gebe dir 5.000 Euro und wo würdest du hinfahren?
Thailand?
Thailand? Kann das jemand empfehlen? Ja, okay, also wir haben Zustimmung. Ist genehmigt. Okay, Anne, seit wann bist du in Bochum?
Ich bin 2020 für mein Hebammenstudium hier hingezogen.
Okay, schön. Das ist noch so mittelfrisch. Oder? Woher kommst du?
Ich komme aus Gummersbach.
Okay. Gummersbach, sind noch ein paar Leute am Start, richtig cool. Hey, ich habe die Anne eingeladen, dass sie mit mir heute startet, weil die Anne ein cooles Erlebnis eigentlich letztes Jahr hatte, von dem ich ein bisschen mitkriegen durfte. Und Anne, erzähl mal, was ist letztes Jahr passiert?
Ich fange, glaube ich, vorletztes Jahr an.
Oh, okay, ja, vorletztes Jahr,
da
gerne.
Da war ich in der Evening School und da habe ich so ein Wort bekommen im Gebet und war ein bisschen, ja, also mir wurde gesagt, ich soll einen Marathon laufen. Und
ja, hätte ich auch gelacht.
Ja, ja, das habe ich auch. Und ich war so, du bist lustig, Gott, das lassen wir mal, Sport und ich, nein, danke. Und dann hat er nicht aufgehört. Also er ist mir in Träumen begegnet, im Gebet, immer wieder kam, du sollst einen Marathon laufen, mach das. Und ungefähr ein halbes Jahr später habe ich gesagt, okay, gut, Gott, du hörst nicht auf. Ich mach das.
Crazy. Ich finde, das verdient schon mal einen Applaus. Mega, das ist cool. Aber ich finde das so cool, dass Gott ist okay damit, dass er uns auch nervt. So, wenn wir das nach dem ersten Mal denken, so, nein, dass er nicht gleich locker gibt. Ja, erzähl mal, wie nahm die Sache dann seinen Lauf?
Also, in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, Gott, ich mach das, hat er gesagt, okay, nächstes Jahr in New York. Und
nice.
Ich so, ein Jahr jetzt zum Trainieren oder, ja, okay. Dann habe ich einfach angefangen. Ich bin laufen gegangen und konnte nicht mal irgendwie einen Kilometer laufen oder so. Und habe mich dann da so durchgekämpft. Also krass. Stück für Stück, ja.
Das heißt, vorher bist du nicht regelmäßig gejoggt, gelaufen. Das war nicht Teil deines Lebens.
Nein.
Umso mehr denkt man, Gott, ich glaube, du hast den falschen Adressaten. Das ist die falsche Person. Okay, die Trainings. Ja, wie hat sich das dann entwickelt?
Also, da gab es Hochs und Tiefs. Also, es war jetzt erstmal so ein Anfang. Und ganz am Anfang hatte ich mit ganz viel Übelkeit zu kämpfen und durfte da richtig viel Heilung erleben und war schon da so dankbar. Ich dachte, oh, allein das reicht schon. Das ist schon eine gute Sache, die Gott gemacht hat.
Übelkeit durch das Laufen oder die hattest du grundsätzlich?
Ja, beim Laufen, aber auch sonst. Genau, und das ging weg, Stück für Stück und am Ende war irgendwie gar nichts mehr da. Ja, ich konnte irgendwie Leuten davon erzählen und die waren immer so begeistert und ich kann es selber nicht verstehen, weil ich Sport nicht so toll fand und die waren immer so begeistert davon, das hat irgendwie auch sehr ermutigt.
Cool. War dann die Reise ganz smooth und easy bis zum Ziel oder wie waren die Trainings, gab es zwischendurch Herausforderungen?
Also an einem Morgen, also normalerweise habe ich mein Training immer so vorbereitet, ich bin zu Gott gegangen und habe gebetet oder auch ja, das geistlich einfach so vorbereitet und an einem Morgen war ich so, ja, ich laufe jetzt einfach los, kein Problem, ich schaffe das auch selber, also ich muss das jetzt nicht so unter Gottes Segen stellen. Und dann, so genau dann, wenn ich am weitesten von zu Hause entfernt war, habe ich so eine, ja, da kam so eine Art dunkle Wand um mich, wie so eine Panikattacke und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte keinen Schritt mehr nach vorne tun. Ich wusste nicht mehr, wohin mit mir und da musste ich echt Buße tun. Ich musste sagen, nein Gott, das ist, du hast mich auf diesen Weg gestellt und ich habe dieses Training ohne dich begonnen und ich kann es ohne dich nicht beenden.
Ja. Coole Erinnerung, aber auch von Gott dieses, hey, lass mich deine Kraft sein. Ich hatte selber mal so einen Moment, wo ich ein Projekt hatte, das hatte ich zweimal und weil es nach dem ersten Mal so gut lief, dachte ich, ja klar, das zweite mache ich auch und habe gemerkt, hatte auch wie eine Wand, ich kam nicht voran und musste wirklich Buße tun und sagen, okay, sorry, ich habe das erste nur hingekriegt wegen dir, hilf mir. So, ja, also es tut mir leid, dass du die Panikattacke hattest, aber ich weiß auch, was danach passiert ist und wie Gott dich ja durchbegleitet hat. Das ist schön, dass er dich erinnert hat, ich will deine Kraft sein. Gab es irgendwie Verheißung? Wir sind gerade in 21 Tagen des Gebets und Enter the Promise, also seine Verheißung einzunehmen, ist so ein bisschen der Titel darüber. Und ich weiß, du bist bei den 21 Tagen voll dabei. Du hast ganz viele Häkchen schon bei 6 Uhr morgens am Start sein. Und gab es so Verheißungen, wo du gemerkt hast, ja, das sind eigentlich die, die mich in dieser Zeit so getragen haben, die ich aber auch vielleicht einnehmen musste?
Also bei der Verheißung, ich gebe dir Kraft, das habe ich total gespürt in dieser Zeit, weil mein Studium war ja weiterhin da und teilweise dann arbeiten gehen 40 Wochen, so 40 Wochenstunde, Stundenwoche.
Wir wissen, was du meinst, ja. 100 mit 40.
Und da das Training reinzupacken und ja, so der Haushalt und solche Sachen. Und ich habe einfach gemerkt, Gott gibt mir die Kraft, das Training vorzubereiten, das durchzuziehen. Also das war ja also teilweise 3-4 Stunden, die ich am Tag gelaufen bin. Und die waren auf einmal da. Und die Kraft dafür, morgens aufzustehen. Und ja.
Voll schön. Gab es was Altes, was du loslassen musstest, um das machen zu können?
Ich glaube, mein Bild von Gott musste ich erweitern. Weil also mein Glauben, mein Kleinglauben musste ich loslassen. Also die Vorstellung davon, was Gott machen kann, wie er ist. Ich habe in der Prayer Night so ein Bild bekommen, wie der liebende Vater mich in die Arme nimmt und mir sagt, ich bin stolz auf dich. Und das war einfach, also so kannte ich Gott vorher gar nicht. Und ich musste dann einfach lernen, ihn neu kennenzulernen, ihn anzunehmen, mich zu öffnen. Und konnte dadurch dann diese Kraft auch empfangen.
Mega, mega stark. Dann lass uns doch mal die Fotos vielleicht anschauen von dem Marathon und erzähl uns mal, wie war es dann? Du bist nach New York geflogen, du hast deine Mama mitgenommen. Erzähl
und
mal.
Deine Schwester.
Und deine Schwester. Wuhu. Ist sie auch hier? Nein. Okay, liebe Grüße gehen raus an dich. Genau, erzähl mal von dem Tag.
Ja, wir mussten ganz früh aufstehen und 5 Stunden oder so in so einem Wartecamp. 6. 6 Stunden da rumsitzen und dann ging es an die Startlinie und ich dachte so, okay, ich werde laufen und dann irgendwann kommt so eine Wand und dann trägt Gott mich. Nein, jeder Schritt war getragen. Also das war wie Fliegen, also so umgeben von Liebe, von Kraft. Ich glaube, man sieht, wie ich strahle. Und
ja, guck mal, hast du die Medaille schon? Echt heftig. Als ich dich gefragt habe, dachte ich, du sagst bestimmt, boah, das war so schwer, aber ich habe es dann überwunden und dieses, na, war so geil, dass du wie auf so einem High irgendwie da durchgerannt bist. Ja. Und sie ist wirklich bis zu dem Tag nie diese Menge an Kilometern gelaufen. Also sie wusste nicht, ob sie es schaffen werden würde.
Also ein Marathon sind 42 Kilometer, ich bin das Maximum 25 vorher gelaufen.
Boah. Hallo? Krass, oder? Ja, das war gut. Ist dadurch irgendwie was entstanden, womit du nicht gerechnet hast?
Ist das die letzte Frage?
Kommt drauf an, wie du antwortest. Nein, die letzte ist das Zweck oder Ziel. Also,
okay. Genau. Dadurch entstanden Ausdauer, Disziplin. Ganz viel.
Du hattest mir gesagt, dass du jetzt körperlich auch eher an Sachen rangehst.
Ja, ja.
Das war deine Antwort. Ich bin diese Flöse.
Ich habe so gelernt, dass ich geistlich kämpfe, auch körperlich kämpfen kann. Also aufzustehen, meine Hände zu heben und oder mich hinzuknien und da auch wirklich Kraft reinzulegen. Das habe ich vorher, also ich habe vorher beim Lobpreis so ganz gern gesessen oder so. Und einfach so wie Isaak zu ringen um den Segen Gottes, das habe ich gelernt.
Cool, voll spannend. Und ich glaube, du hast auch gelernt, dass du mit Gott echt viel größere Dinge schaffen kannst, als du dir erträumen oder erdenken könntest. Hey, richtig crazy. Würdest du jetzt im Rückblick so sagen, oh, ich glaube, das war Gottes Zweck, nicht, dass man den immer checken muss, aber manchmal denkt man, also das ist schon irgendwie so ein Grund vielleicht mit gewesen.
Also ich glaube, am Anfang dachte ich, das wäre einfach nur so, ich habe gelernt, ihm treu zu sein und auf ihn zu hören und auch mal so herausfordernde Sachen so zu empfangen. Und allein das ist ja schon voll krass. Und an einem Training relativ gegen Ende hat er mir auch noch so eine Vision gegeben, so eine Verheißung, dass er was mit mir vorhat, was noch größer ist als der Marathon. Also das war so eine Art Probe hier. Ich lehre dich, mir zu folgen, und ich habe noch was viel Größeres für dich vor. Das wird jetzt wahrscheinlich eher beruflich als sportlich, aber genau.
Richtig, richtig schön. Mich inspiriert das. Also ich werde jetzt keinen Marathon laufen, aber ich habe auch in meinen Predigtvorbereitungen habe ich an dich denken müssen, wie du jedes Training in Gottes, unter Gottes Segen gestellt hast und dich auf seine Kraft berufen hast. Und ich habe das vor meinen Predigtvorbereitungen auch wieder gemacht, wo ich dran denken muss, ja, ich will das nicht, ich habe ja schon mal gepredigt, hat geklappt. Nee, ich will wirklich Gott einladen, dieses, hey, ich weiß, ich kann das durch deine Kraft. Und füll du mich, gib du mir die Worte und so. Daher danke für deine Inspiration. Ich hoffe, dass es euch inspiriert. Was würdest du anderen sagen, denen Gott vielleicht eine verrückte Idee, einen Traum, ein Wort gegeben hat und die denken, falscher Adressat.
Go for it.
Yes, go for it.
Also im schlimmsten Fall läufst du im New York einen Marathon. Und,
und Anne applaudiert dir. Danke, Anne. Applaus für Anne. Vielleicht können wir die Stühle einmal runterbringen. Danke. Mega. Hey, Enter the Promise ist das Predigtthema. Und wir sind heute in Teil 2. Die Sarah hat letzte Woche über Abraham gesprochen. Wenn du nicht dabei warst, schade, aber nicht schlimm. Ich glaube, wir kriegen dich heute trotzdem mit auf die gleiche Seite, auf der wir sind. On the same page, das kann man auf Deutsch, glaube ich, nicht sagen. Ne? Wenn ich komische Sachen sage, dann müsst ihr euch das auf Englisch übersetzen und dann macht es Sinn. Yes, hey, wir waren bei Abraham. Und Abraham hat eine große Verheißung Gottes bekommen. Der war schon mit seinem Vater ausgewandert von, ich glaube, Ur hieß es, und dann waren sie in Haran gelandet und sind von dort aber nicht weitergewandert. Und Sarah, du hast letzte Woche auch gesagt, könnte es sein, dass der Vater, Laban, ich weiß gerade den Namen nicht, Terach, dass dem von Gott gesagt worden ist, hey, wander du aus, aber er hat es nicht weiter geschafft. Und ich habe die Woche nochmal die Geschichte gelesen und gesehen, er hatte 3 Söhne und einer davon hieß Haran. Aber Haran ist gestorben. Und er ist nicht weiter gewandert als bis zu der Stadt, die Haran hieß. Und ich habe mich gefragt, ob er es nicht übers Herz gebracht hat, dass er diese Geschichte, diesen Verlust nie verarbeitet hat und nie weitergehen konnte, weil er diese Trauer nicht überwunden hat. Und vielleicht sitzt du heute hier und du bist in einem Haran, weil du etwas verloren hast, weil dir vielleicht mal was gesagt worden ist, eine Vision, hey, ich sehe dich, wie du vielleicht den Marathon läufst oder glücklich verheiratet bist oder dein Kind in den Händen hältst, wie du auf der Bühne stehst und Gott lobpreist, andere anleitest, aber das ist heute nicht die Realität. Und vielleicht kämpfst du noch in Haran und meinst, das macht eigentlich keinen Sinn, dich auf den Weg zu machen, weiterzugehen. Diese Verheißung, die ist Quatsch, weil die Geschichte hätte enden können. Dann hätte es das Alte Testament, denke ich, nicht gegeben. Aber die Verheißung bestand. Und wir haben gelernt bisher in den 21 Tagen des Gebets, dass wenn Gott etwas verspricht, dass er Wort hält, dass auf ihn Verlass ist. Und übrigens, ich denke gerade an unsere lieben Münsteraner. Hi, ich vermisse euch. Ich hoffe, ich komme euch bald besuchen. Hallo Renke, der du krank zu Hause bist. Unser Pastor ist leider krank. Wir können alle für ihn beten, dass er schnell gesund ist. Bitte schick mich bald nach Münster, ich vermisse die, okay? Liebe Grüße nach Münster, schön, dass ihr eingeschaltet seid bei uns. Also, sind wir in Haran, sind wir vielleicht irgendwo gecampt? Und Abraham macht sich aber auf den Weg und Gott sagt ihm, dass er in ein Land ziehen soll, das er ihm noch zeigen wird. Finde ich auch typisch Gott. Der sagt, geh los und ich sag dir aber erst, wenn du schon unterwegs bist, wo du hingehen sollst. Der gibt uns nicht die ganzen Instructions bis zum Ende. Abraham macht's aber, Halleluja. Und der landet auch in Kanaan, aber es ist nicht sein Besitz. Er ist also schon dort, wo er sein soll. Und sagen wir einfach mal, dass das heute unser gelobtes Land ist. Das ist Kanaan hier hinten. Und er hat sich auf den Weg gemacht und er erlebt es schon irgendwie, aber es ist noch nicht ganz das, was es sein sollte. Er hat bestimmt Fragezeichen. Vor allen Dingen hat Gott auch ein kleines Detail gesagt, dass er ein Volk, dass ein Volk von ihm abstammen wird. So groß, so viel wie die Sterne am Himmel. Aber er hat keinen einzigen Sohn von seiner Hauptfrau. Damals war es komplizierter mit der Ehe. Er hat keinen einzigen Sohn. Wir haben letzte Woche gehört, wie das doch wahr wird. Voll cool. Aber als er stirbt, hat dieser noch nicht mal einen Enkel. Also es ist noch nicht so mega viel passiert in die Richtung von dieser Verheißung. Danach kommt, sein Sohn ist Isaak, den er einmal opfern soll. Crazy Geschichte, hatten wir auch letzte Woche kurz. Von dem kommt Jakob, von dem kommt Josef. Und wer Josef den Namen hört, denkt bestimmt gleich an den bunten Mantel. Wenn du die Geschichte nicht kennst, komm in die Evening School. Das Alte Testament ist so voller cooler Geschichten. Ich war diese Woche auch echt herausgefordert, mir welche rauszupicken, weil es einfach so viele gute sind und man so viel hätte machen können, auch mit dem Thema. Josef, dem passiert richtiger Mist. Seine Brüder verschwören sich gegen ihn und er wird letztendlich nach Ägypten als Sklave verkauft. Aber es wäre nicht Gott, wenn er nicht mit ihm auch eine richtig coole Geschichte machen würde. Und letztendlich, der als Sklave dahin kommt, dann sich wie hocharbeitet durch Gottes Gunst, landet aber im Gefängnis. Von dort aus wird er aber der Berater des Königs und er wird eingesetzt, dass er das Land letztendlich vor einer Hungersnot rettet, weil er schon im Vornherein prophetisch sieht, dass sie kommen wird und dem Pharao sagt, was zu tun ist, damit geholfen werden kann. Dadurch kommt Josefs Familie, also dieser ganze Stamm, mit dem Gott die Verheißung vorhat, kommt letztendlich nach Ägypten. Und jetzt sind wir bei 70 Leuten. Wir haben also eine Familie von 70 Leuten, wo Gott gesagt hat, hey, so viele wie Sterne am Himmel. Wir sind 70 Leute in Ägypten. Klingt erstmal gut, denn in Kanaan ist Hungersnot, dort können sie nicht bleiben. Wir sind in Ägypten und alles ist okay, bis es ein bisschen komplizierter wird. Und wie gesagt, die Geschichte ist sehr lang. Aber was ich gefunden habe, richtig cool, es gibt im Neuen Testament eine Zusammenfassung von der Geschichte und da gehen wir jetzt rein. Die steht in Apostelgeschichte 7. Das ist die Verteidigungsrede von Stephanus, die er vorm Hohepriester vorträgt und die Geschichte zusammenfasst. Ab Vers 17. Dann kam die Zeit. Moment. Ich fange noch ein bisschen früher an, das habe ich dir nicht gesagt, Rexi, daher müsst ihr mir zuhören, okay? Kriegt ihr hin? Ich hoffe, ihr hört mir zu. So kam Jakob nach Ägypten. Er und alle seine Vorfahren lebten dort bis zu ihrem Tod. Später wurden ihre Gebeine nach Sichem überführt und dort beigesetzt. Dann kam die Zeit, in der Gott das Versprechen erfüllen wollte, das er Abraham gegeben hatte. Die Nachkommen von Josef und seinen Brüdern waren in Ägypten inzwischen zu einem großen Volk geworden. Yay, das ist schon mal passiert. Falscher Ort, aber richtige Zahl Menschen. Ein neuer Pharao kam an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Grausam und voller Hinterlist unterdrückte er unser Volk. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen, damit sie starben und das Volk nicht noch größer wurde. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Er war ein sehr schönes Kind. Schön, er muss so schön gewesen sein, dass es denen so wichtig war, dass wir das bis heute wissen. Es gibt aber auch andere Übersetzungen, wo stand, Gott hatte Gefallen an ihm. Auf ihm lag eine Berufung. Gott wusste, hey, mit dem habe ich noch was vor. Da werden die Leute noch in 2024 von erzählen. 3 Monate lang versteckten ihn seine Eltern in ihrem Haus. Als er dann doch ausgesetzt werden musste, fand ihn die Tochter des Pharaos. Sie nahm ihn bei sich auf und erzog ihn wie ihren eigenen Sohn. Und das ist special. Ich habe das in der langen Version nochmal gelesen. Das steht in 2. Mose. Also in 2. Mose müsst ihr euch aufhalten, wenn ihr die Geschichte im Detail nachlesen wollt. Und was zum Beispiel spannend ist, ist, dass die Eltern von Mose beides Leviten waren. Und es gab verschiedene Stämme im Volk Israel. Und die Leviten hatten die Aufgabe, alles um den Tempel herum, den Dienst für Gott. Es waren tatsächlich auch organisatorische Sachen. Und wer in der Kirche mit am Start ist, weiß, es gibt auch viel zu organisieren. Ne, Uwe, es gibt auch mal Zahlen, es gibt auch irgendwelche Pläne, die man machen muss. Aber dass die eine ganz besondere Berufung hatten, Gott zu dienen. Und Mose war ein Levit. Wir lesen später, dass seine beiden Geschwister prophetisch sind. Die empfangen in Träumen Visionen von Gott. Aber Mose selbst hat Gott sprechen hören, ist ihm begegnet. Also dieser Mose kommt und der wird leider ausgesetzt. Der ist quasi das Findelkind und landet beim Feind. Das ist ja eigentlich auch crazy. Das ist so, okay Gott, die Geschichte ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Wir wollten eigentlich da hinten am Keyboard sein. Jetzt sind wir am Schlagzeug in Gefangenschaft. Es fing irgendwie gut an. Es ist jetzt gerade nicht so cool. Was ist dein Plan damit? Und bei Mose möchte ich euch drei kleine Punkte mitgeben. Und das eine ist, manchmal muss man an den gefühlt falschen Ort, um dann vorbereitet sein für den richtigen Ort. Und so wie du vielleicht gerade in Haran bist, oder vielleicht bist du in Timbuktu gefühlt, und du denkst, this is not where I want to go. Mir wurde gesagt, ich soll dies und das tun, oder ich spüre in meinem Herzen das Brennen nach dem und dem. Und dass wir aber wissen dürfen, dass es bei Gott manchmal Sinn machen kann, an dem falschen Ort zu sein und dass er dort Dinge tut. Und wir lesen noch mal in Apostelgeschichte 7, 22. Mose wurde in allen Wissenschaften der Ägypter gründlich ausgebildet und er zeichnete sich durch eindrucksvolle Worte und Taten aus. War das vielleicht sogar nötig, dass er beim Feind war? Dass er Dinge gelernt hat, die er in seinem Stamm nicht gelernt hätte? War es vielleicht wichtig, dass Mose nicht das Mindset von einem Sklaven hatte, sondern das Mindset von einem Königssohn? War das vielleicht wichtig, dass er Sprachen gesprochen hat, die sein Volk nicht kannte? Und ist das nicht mega, dass als Mose, und wenn du die Geschichte nicht im Detail kennst, sorry, ich kann jetzt nicht alle Details erzählen, sonst sitzen wir noch heute Abend hier. Ich bin okay damit, aber meine Kinder zu Hause waren bei der Oma vielleicht nicht und du vielleicht auch nicht. Deswegen liest die gerne nach. Aber Mose, der landet zwar bei der Tochter des Pharaos. Und wie cool ist das, dass die Tochter des Pharaos, nachdem der Pharao alle Kinder töten lassen wollte, dass die Tochter ihm das aufgeschwatzt hat, dass sie eins dieser Kinder bei sich im Hause aufzieht, von seinem Geld, dass der an seinem Tisch ist. Ist das nicht unwahrscheinlich? Vielleicht Dinge, die nur Töchter hinkriegen können. Hi Papa. So crazy. Und dann darf aber die Mutter von Mose ihn die ersten Jahre, darf die Amme sein. Auch das wieder, was für ein Geschenk. Die Frau hat sich widersetzt, ihren Sohn zu töten. Die hätte selber getötet werden können. Nein, die darf das Kind sogar als Amme ein Stück weit aufziehen. Und damals wurde schon 2-3 Jahre, manchmal auch länger, gestillt. Das heißt, sie wird ihm viel mitgegeben haben. Sie wird ihm gesagt haben, wer er ist, zu welchem Volk er gehört. Sie wird ihm erzählt haben von Abraham und von Isaak. Er wird die Geschichten kennen. Sie wird über ihn gebetet haben. Sie wird ihn angeleitet haben. Also er hat viel mitbekommen von beiden Seiten, aber es werden ihm auch Dinge gefehlt haben. Mega special. Also ich habe die Geschichte gelesen, ich saß mal wieder und dachte so, krass, Gott, du bist krass, was du machst. Als Mose 40 Jahre alt war, beschloss er, sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Eines Tages musste er mit ansehen, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Da griff er ein, übte Rache und schlug den Ägypter tot. Ich kann mir vorstellen, dass er einen starken Gerechtigkeitssinn hatte. Dass es in ihm schon gebrodelt hat, dieses Wissen, dass er berufen ist, was zu tun, diese Ungerechtigkeit nicht sein Leben lang anzuschauen. Bester Weg? Maybe not. Mose meinte, dass seine Landsleute müssten jetzt erkennen, dass Gott ihn zur Befreiung seines Volkes geschickt hatte. Doch sie erkannten es nicht. Am nächsten Tag kam er gerade dazu, als sich zwei Israeliten stritten. Er versuchte, den Streit zu schlichten und sagte zu ihnen, ihr gehört doch zu einem demselben Volk, warum schlagt ihr euch? Aber der mit dem Streit angefangen hatte, stieß ihn zurück und rief, wer hat dich eigentlich zu unserem Aufseher und Richter gemacht? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose erschrak über diese Worte. Und in der langen Geschichte hören wir, dass der Pharao dann ausgerufen hat, dass er hingerichtet werden sollte. So verließ Mose Ägypten und floh nach Midian, wo er als Ausländer lebte. Dort wurden auch seine beiden Söhne geboren. Und dort im Exil, wo er war, ist er jetzt noch weiter weg. Er ist vielleicht, können wir uns vorstellen, dass er jetzt hier oben irgendwie zum Sounddesk gehen musste. Also er ist noch weiter weg von sein Volk nach Kanaan zu führen und dass die Menschen wirklich das ergreifen konnten, was ihnen versprochen worden war. Aber was auch da besonders ist, er hat eine schöne Geschichte, wie er letztendlich seine Frau zur Frau bekommt. Und sein Schwiegervater ist Jitro und der ist ein Priester. Er landet in der Familie eines Priesters. Und ich habe euch eben gesagt, weil er nicht bei seiner Familie aufgewachsen ist, wird er manche Dinge nicht mitbekommen haben. Er wurde nicht gelehrt in der Tora als Teenager, als Jugendlicher. Und ich kann mir vorstellen, dass am Abendbrottisch vom Jitro doch geredet worden ist über Gott, über Yahweh, über die Geschichte, die er mit seinem Volk gemacht hat, dass er viele Dinge mitbekommen hat, die ihm gefehlt haben. Hat Gott ihn dort gebraucht? Ich weiß nicht, ob er dort sein musste, aber ich weiß, dass Gott es gebraucht hat. So ist er dort im Exil. Und das Zweite bei Mose, was ich so denke, ist, hey, Reife und Fehler, die spielen eine Rolle. Aber nicht immer die, die du denkst. Weil wir denken menschlich, in der Situation, wo Mose getötet hat, das war unreif. Das war nicht der Weg, um die Freiheit zu bringen, die er bringen sollte. Und den Fehler, den er gemacht hat, hätte ihn disqualifizieren können. Aber bei Gott nicht. Und wir gehen jetzt in den Berufungsmoment, wo Gott ihm begegnet am Dornbusch. 40 Jahre vergingen. Da erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel im Feuer eines brennenden Dornbusches. Mose sah die Flamme und wunderte sich über die seltsame Erscheinung. Als er aber näher herantrat, um genauer hinzuschauen, hörte er die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose zitterte vor Angst und wagte nicht hinzusehen. Aber der Herr sprach weiter. Und ich muss jetzt ein bisschen überspringen. Aber er sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung stöhnen. Nun bin ich herabgekommen, um sie zu retten. Darum geh. Ich sende dich zurück nach Ägypten. Gott sandte also gerade den Mann als Anführer und Befreier zu den Israeliten, den sie mit den Worten abgewiesen hatten, wer hat dich zu unserem Aufseher und Richter gemacht? Er beauftragte Mose. Und wenn du dir die Geschichte durchliest, ich finde die so menschlich. Mose hat 4 oder 5 Erwiderungen, wieso er nicht so eine gute Wahl ist. So, er fragt so, aber wer bin ich und in welche Autorität gehe ich und was ist, wenn ich scheitere und... was ist das Nächste, was er sagt? Ja, ich bin unfähig, ich kann ja gar nicht sprechen, ich habe einen Sprachfehler. Ha, das war der Grund, weswegen ich nicht gehen kann. Aber Gott hat immer was, er ist langmütig und er ermutigt ihn. Und am Ende sagt Mose aber, wo Gott eigentlich alle seine Excuses so wegredet, sagt er, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Und Gott sagt, nein. Und er sagt ihm aber auch, ich sende dir deinen Bruder Aaron entgegen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass Aaron einen Traum hatte. Warum sollte er sich auf den Weg machen? Mose hatte keinen Brief geschickt, keine WhatsApp. Kannst mal kommen, wir haben da einen Auftrag. Und Aaron machte sich auf den Weg und Gott sagte, dass sein Herz offen war für Mose. Das heißt, Mose wurde die Angst genommen, dass er nicht wieder aufgenommen werden würde in die Gemeinschaft der Israeliten. Und das Coole war, Aaron war ein guter Sprecher, ein guter Redner und er sagte, Aaron wird das tun. Dann haben wir eine Mega-Geschichte über die Plagen, wie sie versuchen auszuwandern und der Pharao immer sagt nein. Und dann sagt er ja und dann, als sie aber losziehen wollen, sagt er wieder nein. Also es ist etwas kompliziert. Aber sie wandern aus und sie gehen los. Und wir sehen, wie dort Gottes Güte aber mit ihnen ist. Gott beruft hier nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Und Anne, da denke ich auch dran, so, der hat nicht den Sportler gesagt, mach den Marathon, sondern der hat der jungen Frau, die das überhaupt nicht auf der Agenda hatte, einen Auftrag gegeben mit einem Purpose, mit einem Zweck, den du vielleicht noch gar nicht in dem Moment gesehen hast. Aber er hat dich berufen und er hat dich dann auch befähigt, weil er was mit dir dadurch, in dir was getan hat. Aber ich glaube, dass es auch für uns ein Geschenk war, dass du das gemacht hast. Daher danke. Yes. Wie führt Gott Israel in diese Verheißung, die er ihnen gegeben hat? In 2. Mose 13, da gehen wir jetzt doch nochmal rein. Schwupps. Ziehen sie los. Wo habe ich es? 2. Mose 13. Vers 17. Nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Entschluss ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. Hey, könnten Umwege vielleicht Gottes Gnade sein, anstatt Strafe? Dass er weiß, wofür du gerade bereit bist und wofür nicht? Und ich will dir damit nicht sagen, du bist nicht bereit für eine Partnerschaft oder für ein Kind, aber gibt es Dinge, die vielleicht gerade dran sind und so groß der Wunsch in dir ist, nach dem, wonach du dich sehnst, könntest du den einmal kurz in Gottes Hände legen und sagen, Gott, was ist dir gerade wichtig? auf dieser Reise, auf der ich bin. Und dass wir nicht murren und knurren, weil murren und knurren, das kommt sehr oft vor in den nächsten 50 Kapiteln mit den Israeliten. Und das ist okay, Gott ist so mega gnädig. Aber dass wir nicht murren und knurren und seine Perspektive nicht erkennen, sondern dass wir vielleicht sagen, hey Gott, vielleicht hast du dir was dabei gedacht, dass es jetzt irgendwie kompliziert ist. Könnte es sein, dass du es sogar gut mit mir meinst und ich will trotzdem glauben, dass das, was du gesagt hast, wahr werden wird? Kann ich Ja sagen zu dem Umweg? Das Zweite, was wir dann lernen, sind, Sackgassen sind nicht das Ende. Und die Israeliten landen in vielen Sackgassen. Das Erste, weiß wahrscheinlich jeder aus der Sonntagsschule, ist das Meer, vor dem sie landen. Und dann kommen die Ägypter auch noch wieder hinterher. Und die Israeliten sagen, Mose, hätten wir uns nicht, gab es nicht genug Gräber in Ägypten, warum müssen wir denn jetzt hier hingehen? So, die haben überhaupt keine Perspektive mehr davon, dass Gottes Verheißung wahr ist. Die denken, das ist das Ende. Und wo in deinem Leben denkst du jetzt, das ist das Ende? Das ist das Ende. Jetzt bin ich geschieden, jetzt ist das das Ende. Ich wurde gekündigt, das ist das Ende. Jetzt habe ich diese Krankheit, das ist das Ende. Wo sagst du, das ist das Ende, wo Gott eigentlich ein Komma setzt? Kannst du den Punkt nochmal wegnehmen? Kannst du Gott nochmal sagen, hey, du darfst Geschichte schreiben, ich will dir vertrauen, auch wenn es in meinen Kopf nicht reinpasst, dass ich einen Marathon laufen soll, weiß ich, dass es dir möglich ist. Die Sackgasse ist nicht das Ende. Und hey, du wirst Herausforderungen haben. Ich kann dir nicht sagen, komm zu Jesus, everything's gonna be easy. Nein. Im Psalm 34 lesen wir Vers 20. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart. Doch aus allem befreit ihn der Herr. Ich kann dir versprechen, dass Gott sich zeigen wird als der dich befreit, als der dich leitet, als der dich stärkt, als der dich sieht, als der dich heilt. Sie haben Momente, wo sie keine Nahrung haben, wo sie kein Wasser haben. Aber Gott lässt Manna vom Himmel regnen. Das würde ich gerne mal sehen. Wenn ich irgendwie so zurückreisen könnte, das würde ich gerne mal sehen, wie das aussah, wie sich das angefühlt hat, wie das geschmeckt hat. Und Manna heißt was Ähnliches wie, was ist das? Also die waren selber so ein bisschen, okay, es ist ein bisschen special, aber Gott hat versorgt. Es gab einen Lagerort, wo sie gestoppt haben und sie sind letztendlich über 40 Jahre in der Wüste unterwegs gewesen und an einem hatten sie nichts zu trinken. Und wenn du nicht, wo du dir das alles liefern lassen kannst, Flaschenpost hast, dann bist du da ein bisschen an dem Kürzeren, da kannst du nichts machen. Und die haben wieder gemurrt und geknurrt, Mose, wieso konnten wir nicht dort bleiben, da hatten wir doch zumindest, wir waren Sklaven, aber wir hatten was zu trinken. So, wenn du nur noch das siehst, was du brauchst, denkst du manchmal echt weirde Sachen. Lass mich zurückgehen in die Sklaverei? What? Nein, du willst nicht zurück in diese toxische Beziehung, nur weil das jetzt gerade schwer ist, okay? Wir machen hier einen Strich und sagen, Sklaverei, nein. Wir gehen in die Vergangenheit nicht zurück, nur weil wir gerade das, von dem wir denken, dass wir es am meisten brauchen, nicht haben. Gott kann durch einen Felsen Wasser sprudeln lassen. Er sagt, Mose, geh mit den Ältesten, schlag auf den Felsen und Wasser wird sprudeln und es ist gesprudelt. An einer anderen Stelle kam Honig aus dem Felsen. God can do anything. Gott kann, okay? Seid ihr noch da? Ich bin noch da. Richtig gut hier, genau. Gottes Versorgung ist wundersam, aber sie ist verlässlich. Sie erleben in der Wüste Krankheit, aber wieder kommt Gott als Arzt durch. Sie erleben einen Angriff, der erste Angriff der Amalekiter. Das ist diese Geschichte, die vielleicht viele kennen, wo Mose die Arme heben soll. Und wann immer er den Arm gehoben hat mit dem Stab, mit dem viele Wunder passiert sind, dann haben die Israeliten, waren die besser quasi im Kampf und haben am Ende gewonnen. Und das war der erste Kampf, den sie hatten. Aber wir lesen auch in der Bibel, dass sie lernen mussten, sich als Volk zu organisieren. Sie kamen aus einer Sklaverei. Sie mussten diese Freiheit erst neu einnehmen. Und es hat länger gedauert, als man sich wünschen würde. Weil der Weg, das waren, glaube ich, 11 Tagesreisen eigentlich von Ägypten bis nach Kanaan. Das waren 11 Tagesreisen. Aber Gott sagte, nope, wir gehen durch diese Reihe und durch diese Reihe und durch diese Reihe. Und weil ihr an diesem Punkt, wo ihr eigentlich schon hättet checken können, dass ich euch versorge, das immer noch nicht vertraut, gehen wir noch nach da vorne, damit ihr wirklich, wirklich, wirklich im Herzen wisst, ich mein's gut mit euch. Ich habe das ernst gemeint mit der Verheißung. Und die Band kann gerne schon mal langsam nach vorne kommen. Ich denke das bei mir selber so oft. Nina, du weißt das. Du weißt das. Du weißt, wer Gott ist. Du weißt, dass er gut ist. Du weißt, dass er dich nicht hängen lässt. Aber ganz ehrlich, als ich heute Morgen hierher gegangen bin, ging ich an so einem Frühstückscafé vorbei und dachte, ich würde gerne dort sitzen und frühstücken und keine Aufgabe heute Morgen haben, weil ich habe diese Woche gefühlt 5 Predigten geschrieben und keine von denen hat sich richtig fertig angefühlt. Und ich bin so ein bisschen mit Scrambled Eggs, ein bisschen mit Rührei hergekommen. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß, dass du was damit machen kannst, aber ich habe Schiss, dass du es nicht tust. Und dass ich hier stehe und es eure Zeitverschwendung ist und ich mich hier lächerlich mache. Und ich weiß das im Kopf, okay? Aber können wir das leben? Können wir das leben, wenn wir diesen Brief kriegen, wenn wir diesen Streit haben, wenn jemand uns so ungerecht sich behandelt, wenn wir das Gefühl haben, ich komme aus diesem Haran nicht raus? Und ich will dich einladen, dass du jetzt nochmal in dich gehst und guckst, ey, sitze ich noch in Haran? Ist was, was ich einfach mir nicht zustanden habe, das zu betrauern? Vielleicht ist es was, wo du tatsächlich auch jemanden einladen solltest, dir zu helfen, damit darüber zu sprechen. Vielleicht ist es aber auch ein einfaches Gebet. Einfach einmal zu sagen, Gott, das tut mir weh. Das war eine schlimme Sache. Und vielleicht kommt der Trost Gottes über dich und spült es weg. Aber ich will dich auch einladen, die Verheißungen, die wir uns angeguckt haben in den letzten 14 Tagen. Und hör zu, vielleicht ist eine, wo du merkst, ich kann die nicht glauben. Ich halte, was ich dir verspreche, sagt Gott. Ich höre dich und antworte auf dein Gebet. Ich habe einen guten Plan für dein Leben. Ich helfe dir. Ich schütze dich. Ich vergebe dir und rette dich. Ich gebe dir ewiges Leben. Kannst du es glauben? Ich schenke dir Ruhe.
Oh, die fällt mir immer schwer.
Ich mache dich frei, so dass du frei bleibst. Ich erfülle dich mit meinem Geist. Dich ganz persönlich, nicht nur die Leute, die auf der Bühne stehen. Jeden von uns. Ich gebe dir die Fähigkeit, Jesus ähnlicher zu werden, Ich gebe dir Kraft. Ich versorge dich. Ich gebe dir Frieden. Das sind die Verheißungen, die wir in diesen 14 Tagen angeguckt haben. Und die Bibel hat über 7000 Verheißungen von Gott an Menschen. Wenn wir dieses Lied singen, schau in deinem Herzen, bei welcher merkst du, ich kann sie nicht glauben? Oder hat Gott dich an eine Berufung erinnert, an eine Verheißung, an irgendein Promised Land, eine Promised Sache, wo du am Hadern bist? Geh mit Gott ins Gespräch, okay? Und dann komm ich nachher nochmal zu euch. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Ihr kommt nicht vom Regen in die Traufe, wenn ihr Ja sagt zu Gott. Du denkst, du willst einfach dein eigener Gott sein. Ich verlasse mich doch jetzt nicht schon wieder auf jemanden, auch noch auf jemanden, den ich nicht sehe. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Hey, willst du diesen Geist Gottes einladen, falls du das noch nie getan hast? Einfach dein Herz öffnen und sagen, Gott, wenn es dich gibt, wenn du es gut mit mir meinst, dann komm in mein Leben. Ich will dir folgen. Ich möchte vielleicht keinen Marathon laufen, aber ich vertraue, dass wenn du zu mir sprichst, dass du Gutes im Sinn hast. Dass wenn du mir Dinge vorenthältst, dann nicht, um mich zu strafen, sondern weil dein Timing gut ist und weil du Dinge siehst, die ich selber nicht sehe. Lad ihn ein. Es gibt keine Formel dafür. Du kannst ihn einfach einladen, du kannst die Hände öffnen, du kannst was sagen. Und die von uns, die das letzte Jahr mit viel Murren und Knurren verbracht haben, wollen wir Buße tun, Gott Entschuldigung sagen, dass wir nicht Ja gesagt haben zu seinem Umweg. Dass wir nicht vertraut haben in dem Wissen, dass er kann und dass er mehr sieht als wir. Hey, dir sei die Ehre. Dir gebührt unser Vertrauen, Gott. Deine Verheißungen sind wahr und jedes Wort, was du sprichst, wird Wirklichkeit werden. Und wir sagen Amen zu dem, was du ausgesprochen hast. Wir stellen uns dahinter im Glauben, Herr. Danke für deine Führung und für deine Güte. Yes. Danke, dass wir Teil sind dieser Geschichte, die du geschrieben hast, von damals bis heute. Hey, wie schön. Ich hab's genossen mit dir. Das war zwar nicht Rührei zum Essen, aber Rührei zum Mitnehmen. Für deine Seele und für deinen Geist. Und ich hoffe, dass was für dich dabei war. Vielleicht nimmst du auch was im Gepäck mit für jemanden, mit dem du gleich sprichst, weil ihr verabredet seid. Oder jemand, den du in der Woche begegnest, den du ermutigen kannst, okay? Hey, ich will euch noch segnen. Und ich möchte das tun mit Epheser 3, 14 bis 21. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel, lass uns gerne aufstehen, okay, für den Segen zum Ende. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben, den bitte ich, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Die Gemeinde sagt Amen. Amen. Amen.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. Thank you.